Willkommen beim Podcast Denken, Glauben, Handeln. Mein Name ist Johannes Grassl. In dieser Folge hören Sie einen Vortrag, den ich zu einem Thema gehalten habe, das mich absolut begeistert. Die Freiheit ruft, Aufbruch zu mehr Lebensqualität. Ich spreche über 6 Türen, die wir öffnen können, um in mehr persönliche Freiheit aufzubrechen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele Impulse beim Hören. Ja, schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich richtig, bei Ihnen zu sein und mit Ihnen über ein Thema nachzudenken, das mich absolut begeistert. Nämlich, Sie lesen das, haben es gelesen, die Freiheit ruft, Aufbruch zu mehr Lebensqualität. Wobei ich gar nicht gekommen bin, um Ihnen einen Vortrag zu halten, so wie man das normal assoziiert, ein bisschen trocken und ein bisschen viel Thema, sondern ich bin vielmehr gekommen, weil ich Sie ermutigen möchte und weil ich Sie inspirieren möchte, weil ich Sie auch ein bisschen herausfordern möchte und weil ich hoffe, dass es mir gelingt, dass in uns dieses Gen der Freiheit, dieser Funke, der in jedem von uns bewusst oder unbewusst mindestens am Glühen ist, dass dieser Funke und dieses Gen etwas befeuert wird und mehr zum Brennen kommt. Ich bin nicht gekommen, um einen Vortrag zu halten, sondern ich will Sie vielmehr mitnehmen auf eine Reise. Eine Reise hin zu mehr Freiheit, zu mehr Lebensqualität, zu mehr Sinn und Erfüllung und Freude, hin mehr zu den Sehnsüchten, die vielleicht bewusst oder unbewusst schon viel zu lange in uns brennen und darauf warten, endlich Luft zum Atmen zu bekommen. Und ich nehme Sie mal gleich mit auf eine Reise und ich lade Sie ein, denken Sie mal dran zurück, als Sie das letzte Mal im Zoo waren und vor dem Löwengehege standen. Erinnern Sie sich an diesen Moment, erinnern Sie sich an diesen Löwen und haben Sie dem mal wirklich in die Augen gesehen? Und welchen Eindruck hat dieser Löwe auf Sie gemacht? Und wissen Sie, wenn ich so in den Zoo gehe, das mache ich relativ selten, meine Frau und ich, wir haben mal eine kurze, aber sehr intensive Zeit in Namibia, in Afrika gelebt und wir haben dort viele Tiere in freier Wildbahn erlebt. Und wenn man das mal gemacht hat, dann ist der Zoo nicht mehr so attraktiv für einen. Ne? Aber wenn ich es dann doch mache und diesen Löwen anschaue, dann kommt mir vor allem eines entgegen: Langeweile und Frust. Und das erlebe ich auch bei ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Wenn man denen tief in die Augen schaut, tief ins Gesicht schaut, dann kommt mir ganz oft eines entgegen: irgendwie eine Frustration und ein Gelangweiltsein, obwohl wir vielleicht äußerlich in 100 und 1000 Aufgaben und in einem sich in hoher Geschwindigkeit drehenden Hamsterrad befinden. Interessant ist, wenn man an diesen Löwen denkt, dass seine ursprüngliche Bestimmung, sein originaler Zustand, seine Berufung nicht die war, in diesem Käfig im Zoo zu sitzen. Was war seine originale Bestimmung? Sie war es, in Freiheit zu leben, in freier Wildbahn unterwegs zu sein, König der Tiere zu sein. Irgendwann aber im Laufe seines Lebens wurde er aus dieser Bestimmung herausgenommen und wurde in diesen Käfig gesetzt im Zoo. Und dort fristet er jetzt sein Dasein Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Irgendwie hat er viel von dem verloren, was ihn ursprünglich ausmachte, diese Wildheit, diese Schönheit, diese Leidenschaft, dieses für die Freiheit leben. Immer abends dann, wenn der Zoo geschlossen hat, die Leute nach Hause gehen und es ruhig wird um den Löwen, dann kann man ihn noch brüllen hören, seine Sehnsucht nach Savanne. Irgendwo in ihm steckt da noch dieses Gen der Freiheit, die Erinnerung an längst vergangene Zeiten, eine Sehnsucht danach, wie Leben eigentlich sein sollte. Und uns geht es ganz oft ähnlich. Stimmt's, wenn es mal ruhig wird um uns, wenn die Betriebsamkeit etwas zur Ruhe kommt, dann meldet sich die ein oder andere innere Stimme und fragt, kann das jetzt alles gewesen sein? Und dann stürzen wir uns in unseren Hobbykeller oder in Abhängigkeiten oder Schlimmeres und versuchen, dieses Vakuum nach Leben in uns irgendwie mit Leben zu erfüllen. Beim Löwen kommt der Wärter, schiebt ihm immer wieder ein paar Fleischstücke durch die Gitterstäbe und macht ihn ruhig für eine bestimmte Zeit. Wir bekommen einmal im Monat unseren Gehaltscheck überreicht oder leisten uns die nächste größere Urlaubsreise oder das noch schönere Auto und machen uns ruhig für eine bestimmte Zeit. Aber irgendwie, wenn wir ehrlich genug werden und wenn wir uns selber analysieren, dann werden wir feststellen, dass es da Sehnsüchte gibt in uns, die mit den herkömmlichen, materiellen, traditionellen Dingen wie nicht gestillt werden können. Und ich glaube, so wie der Löwe nicht für den Zoo, nicht für den Käfig, nicht fürs Gefangensein geschaffen wurde, so sind auch wir nicht fürs Gefangensein geschaffen, sondern für die freie Wildbahn. Und ich möchte Sie heute Morgen etwas mitnehmen, Schritte zu tun, wieder mehr, egal wo wir stehen, mehr in diese freie Wildbahn hinein. Es geht mir darum, dass wir zusammen etwas zurückerobern von dem, was uns im Laufe der Jahre, im Laufe des Lebens, im Laufe der Karriere vielleicht verloren gegangen ist. Und ich möchte mal mit einem wichtigen Punkt beginnen, von dem ich glaube, dass er wichtig ist, dass wir ihn verstehen. Es gibt kein Geschöpf auf dieser Welt, das mit einem Verlangen geboren wird, für das es nicht irgendwo eine Möglichkeit der Befriedigung gibt. Der Fisch wird geboren, um zu schwimmen. Es gibt das Wasser. Der Vogel wird geboren, um zu fliegen. Es gibt die Luft. Der Löwe wird geboren für die Freiheit. Es gibt die Savanne. Wir werden auch für eine Bestimmung, für eine Berufung geboren, die mit Sinn und Zufriedenheit und Erfüllung etwas zu tun hat. Und wenn es in uns vielleicht eine Sehnsucht nach mehr gibt, wie immer das dann definiert wird, auch wenn man es vielleicht gar nicht artikulieren kann, dann ist nicht diese Sehnsucht falsch oder wir sind falsch. Dann haben wir vielleicht nur noch nicht den Weg oder den Ort gefunden, wo diese Sehnsüchte befriedigt werden. Und diesen Ort und diesen Weg möchte ich etwas zusammen mit Ihnen heute Morgen gehen. Und ich möchte zunächst mal mit einer Illusion aufräumen, die weit verbreitet ist. Nämlich der Illusion, es geht mir besser, wenn meine Umstände sich verbessern. Dieser Illusion hängen ganz viele Menschen nach. Es geht mir besser, wenn ich einen besseren Job habe. Es geht mir besser, wenn ich mal in Pension bin. Es ginge mir besser, hätte ich eine andere Frau oder einen anderen Mann und so weiter und so fort. Und wissen Sie was, das können Sie alles in die Tonne kippen. Es geht uns nicht dann besser, wenn die Umstände sich verbessern, sondern wir sind geschaffen, das ist Teil unserer Berufung, damit wir proaktiv unsere Umstände, unseren Kontext, unser Umfeld, uns selbst gestalten und entwickeln. Darum geht's. Also, es geht darum, proaktiv wieder ins Leben mehr hineinzutreten. Und wenn Sie an den Löwen denken in seinem Käfig, dann ist das vergleichbar mit uns. Um uns herum hat sich, bewusst oder unbewusst, so ein Käfig gebildet und Freiheit bedeutet, aus diesem Käfig wieder herauszutreten, in die freie Wildbahn hinein. Wenn man Freiheit mal definiert und ins Lexikon geht oder in den Duden geht, dann wird Freiheit wie folgt beschrieben. Freiheit ist ein Zustand, in dem jemand von Lasten, Bindungen und Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen nicht eingeschränkt fühlt. Freiheit bedeutet die Möglichkeit, zweitens, sich frei und ungehindert zu bewegen. Und Freiheit bedeutet drittens, die Möglichkeit oder das Recht, etwas zu tun. Und wenn man sich nur die erste Definition mal etwas auf der Zunge zergehen lässt, Freiheit ist ein Zustand, in dem jemand von Lasten, Bindungen und Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen nicht eingeschränkt fühlt, dann glaube ich, erkennen wir recht schnell, dass wir alle noch etwas Luft nach oben haben, was unsere persönliche Freiheit angeht. Und darin brechen wir auf. Und denken Sie an den Löwen in seinem Käfig und stellen Sie sich das mal etwas bildlich und räumlich vor. Wenn Sie diesen Löwen sehen und seinen Käfig und eine Wand links und eine rechts und eine vorne und eine hinten und eine oben und eine unten, wie viele Flächen, wie viele Wände gibt es dann, die diesen Löwen umgeben? Rechnen Sie mal kurz zusammen. Richtig, 6 Wände. Also vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Und in jeder dieser Wände gibt es eine Tür, also 6 Türen, die wir öffnen können, um in mehr Freiheit und damit Lebensqualität aufzubrechen. Und diese 6 Türen möchte ich zusammen mit Ihnen anschauen. Wir beginnen mit Tür Nummer 1. Das ist die Tür nach hinten, das ist die Tür in unsere Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir die Türe in unsere Vergangenheit öffnen müssen, wenn wir in noch mehr Freiheit hineinkommen wollen. Und es gibt Leute, die sagen, möglichst die Türe in die Vergangenheit geschlossen zu halten, weil was vergangen ist, ist vorbei und es interessiert mich nicht mehr und ich will es auch nicht mehr wissen, was hat das mit heute und mit morgen zu tun? Was hat das mit heute und morgen zu tun? Unsere Vergangenheit nimmt immer Einfluss auf unser Jetzt und auf unsere Zukunft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Türe öffnen und das Zimmer, das dahinter befindliche Zimmer, in eine Ordnung bringen. Denken Sie mal kurz an zu Hause, an das Szenario. Plötzlich klingelt es an der Tür. Unerwarteter Besuch steht vor der Tür und will ins Haus. Was macht man noch schnell auf dem Weg durch den Gang zur Haustür? Schnell alle Türen schließen, wo die Zimmer nicht ganz aufgeräumt sind. Ne? Also die Türe geschlossen halten muss ich doch immer nur dann, wenn sich hinter der Türe was verbirgt, das am besten keiner sieht. Aber wenn das Haus in einem guten Zustand ist, in einem ordentlichen, in einem aufgeräumten, dann kann ich die Tür offen lassen. Und das Gleiche gilt für unsere Vergangenheit. Weil, obwohl wir in großer Freiheit leben, gibt es doch auch alle möglichen Unfreiheiten, die sich so im Laufe unseres Lebens bei uns eingeschlichen haben. Ich nenne mal 3 moderne Unfreiheiten: Prägungen, Verletzungen und Vergleichen. Beginnen wir mit unseren Prägungen. Die Frage wäre einfach mal nur, in welche Familienkultur bin ich eigentlich als Kind hineingeboren worden? War das eine Liebeskultur? Oder war das mehr eine Leistungskultur? Liebeskultur würde bedeuten, die Annahme, die Geborgenheit, die Liebe, nach der sich jedes Kind sehnt, die bekomme ich einfach so, geschenkt aus, man könnte sagen, Gnade, unverdient. Leistungskultur bedeutet, diese Liebe und Annahme und das, wonach ich mich sehne, das bekomme ich dann, wenn ich bestimmte Leistungen erbringe. Wenn die Schulnoten passen, wenn das Essen aufgegessen ist, wenn die Ergebnisse im Sport stimmen und so weiter. Und ganz subtil, oft gar nicht so deutlich zu benennen, sind wir tendenziell in einem ganz großen Maß Leistungskultur getrieben und geprägt. Und diese Sehnsucht in uns versuchen wir dann ständig unser ganzes Leben hindurch durch unsere Leistung zu kompensieren. Und all das, was wir dann im späteren Leben erreichen, die Karriere, die wir machen, die Position, das Geld, das wir verdienen, das große neue Auto, das ist alles nur dazu da, möglichst zu zeigen, ich habe es doch geschafft. Seht ihr nicht, was für ein toller Kerl ich bin? Aber eigentlich steckt dahinter in unserem Herzen ein Mangel, der gefüllt werden muss, wenn wir wirklich in Freiheit hineinkommen wollen. Also ich bin nicht gegen Leistung, ich bin absolut für Leistung. Die Frage ist nur, leisten wir, damit wir wertvoll sind? Und dann agieren wir aus einem Mangel, dann wird es anstrengend, dann brennen wir irgendwann aus. Oder leisten wir, weil ich wertvoll bin? Das ist ein Unterschied. Also eine typische Prägung wäre, die uns vielleicht beeinflusst, Anerkennung durch Leistung. Oder ein Satz, der bei mir recht wichtig war und groß war und mich gefangen hielt, was denken die anderen? Kennen Sie das? Was denken die anderen? Das kann so eine Prägung sein in uns, die uns in unseren Entscheidungen, in unserem Handeln unfrei macht. Denken Sie an die Definition, weil wir immer auch im Blick haben, wie wir bei den anderen ankommen und was die von uns denken. Und es ist nicht ganz verkehrt, auf seine Reputation aufzupassen, aber sich steuern zu lassen von dem, was die anderen denken, das macht uns unfrei und ist nicht gut. Oder nicht Nein sagen können, ist so eine Prägung, die in vielen von uns steckt. Gerade auch unter Führungskräften, man möchte das nicht glauben. Ich begleite einen Mann, der mir zum Freund geworden ist, ein Manager, Geschäftsführer in verantwortungsvoller Position, der verschiedene Herausforderungen in seinem Leben hat, beruflich, familiär. Und dieser Mann erkrankte vor wenigen Jahren plötzlich aus heiterem Himmel an einer lebensbedrohlichen Krankheit. Und es war dann nicht klar, ob er durchkommt oder nicht. Die Chancen standen zu 50-50. Und ich habe ihn in dieser Zeit etwas auch aus der Distanz versucht zu ermutigen und zu begleiten. Und ich habe ihn dann gefragt, Matthias, wenn du jetzt auf dein Leben schaust, er war gerade so um die 50, eigentlich auf dem Zenit seines Schaffens und seiner Karriere. Wenn du jetzt auf dein Leben schaust mit der plötzlichen Diagnose deiner Erkrankung und dem Nichtwissen, ob du das überlebst und ob du in 3-4 Monaten noch am Leben bist, was wird dir dann bewusst? Und er sagte zu mir, Johannes, wenn ich jetzt unter diesen neuen Voraussetzungen auf mein Leben zurückschaue, dann wird mir klar, dass ich bisher immer nur versucht habe, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und ich habe gar nicht selbst gelebt. Und wenn ich nochmal eine Chance bekomme, sagte er, wenn ich das überlebe, dann werde ich versuchen, das in meinem Leben zu verändern, mehr selbst zu leben, als gelebt zu werden. Oder Verletzungen, die in uns sind, oft noch aus unserer Kindheit heraus. Ist das für uns ein Thema? Ist das für Führungskräfte ein Thema? Ich glaube unbedingt. Manfred Keetz de Vries, einer der führenden Psychologen und Professor an führenden Hochschulen, er schrieb kürzlich, wenn ich die Psyche von Führungskräften studiere, dann stelle ich meistens Folgendes fest. Antriebe, die sie heute noch prägen, gehen oft auf Beziehungsmuster und Erlebnisse aus ihrer Kindheit zurück. Unternehmensführer versuchen, Verletzungen ihres Selbstbewusstseins zu kompensieren, die ihre Eltern ihnen in ihrer Kindheit zugefügt haben. Also keiner von uns ist, egal wie gut oder wie schlecht wir es hatten, unbeschadet durchs bisherige Leben gekommen. Und die Frage ist, was habe ich an gutem Erbe, an guten Prägungen mitbekommen und wo habe ich Prägungen und ein Erbe in meinem Rucksack, das mich eher unfrei macht. Und diesen Rucksack dann zu entpacken und falsche Prägungen abzulegen, Verletzungen loszuwerden und das Vergleichen aufzuhören, sind schon wesentliche Schritte in mehr Freiheit hinein. Was passiert, wenn wir uns vergleichen? Es passiert immer eines von zwei Dingen. Entweder wir finden jemand, der etwas schlechter kann als wir. Das macht uns stolz. Oder wir finden jemand, der etwas besser kann als wir. Das frustriert. Und beides ist destruktiv. Wir sollten uns viel mehr auf unsere Einzigartigkeit konzentrieren und unsere Bestimmung, Berufung finden, unseren Lebensstil finden, weil uns das in mehr Freiheit hineinführt. Also, wie öffnen wir diese erste Türe? Ich glaube, wir brauchen eine Versöhnung mit unserer Geschichte. Und ich erlebe das immer wieder selber. Ich komme aus einer großen Familie, wir sind 8 Kinder. Ich bin das zweitälteste von eben 8 Kindern. Ich habe 7 Geschwister. Eine ältere Schwester, einen Bruder, der ist 1 Jahr jünger, und dann kommt eine Lücke von fast 10 Jahren und dann kommen noch mal 5 jüngere Geschwister, die zweite Welle, die da freigesetzt wurde. Und ich erinnere mich noch, als ich so Teenager war, das war die Zeit, als die zweite Welle rollte, ne? Und meistens wurde das dann an Weihnachten von meinen Eltern verkündet, es kommt wieder Zuwachs. Heute genieße ich das unwahrscheinlich, aber als Teenager war mir das peinlich und ich habe gegen meine Eltern rebelliert und ich habe gesagt, auch auf aufgrund von anderen Kämpfen, die ich mit meinen Eltern hatte, das Erste, was ich mache, wenn ich 18 bin, ist hier ausziehen. Und dann sagte mein Vater zu mir in einer guten Verbindung von Liebe und Wahrheit, Johannes, du musst nicht warten, bis du 18 bist. Du kannst heute gehen, wenn dir die Dinge nicht so passen, wie sie sind. Und das hat mir etwas den Wind aus den Segeln genommen, hat mich nicht wirklich beruhigt damals, aber es hat mich auch bewahrt vor einem noch stärkeren Abdriften. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich erkannte, dass ich da völlig falsch gepolt war und wo ich spürte, irgendwie bin ich innerlich damals aufgrund meiner Rebellion wie aus meiner Familie ausgetreten. Und das braucht eine Korrektur. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich zu meinen Eltern gegangen bin, wo mir das bewusst wurde. Und wir hatten da längst wieder ein sehr gutes Verhältnis. Aber ich habe sie dann angesprochen und ich sagte, Mama, Papa, wisst ihr noch, damals, als ich so schwierig war, natürlich wussten sie es noch, ne? Wer vergisst das schon als Eltern. Mir ist bewusst geworden, dass ich durch meine Rebellion, durch meinen Widerstand wie aus der Familie ausgetreten bin und ich möchte das rückgängig machen. Und ich bitte euch um Vergebung und ich möchte wieder ganz bewusst innerlich in die Familie eintreten. Und das war so ein Schritt von vielen, die ich nennen könnte, in meinem Prozess der Versöhnung mit meiner Geschichte, der längst nicht abgeschlossen ist, aber auf einem hoffnungsvollen Weg ist und wo ich spüre, ich komme mehr und mehr in Freiheit hinein, wie in einen originalen Zustand wieder hinein, für den ich eigentlich gemacht bin. Und das bringt mich in die freie Wildbahn. Kommen wir zur Tür Nummer 2, die wir öffnen sollten zu mehr Freiheit und Lebensqualität. Das ist die Tür zu unseren Freunden. Die Tür zu unseren Freunden. Bill George, ein amerikanischer Top-Manager und Professor an der Harvard Business School und Bestseller-Autor, er hat unter anderem die Bücher Authentic Leadership und Find Your True North geschrieben. Er sagt und berichtet von einer Gruppe von 8 Männern um ihn herum, die sich seit 40 Jahren jeden Mittwochmorgen, soweit die Leute im Land und verfügbar sind, für ungefähr eine Stunde treffen, einfach nur um Gemeinschaft, um Austausch zu haben, um sich gegenseitig zu ermutigen. Und ich glaube, wenn Bill George das braucht als ein Modell dessen, was wir landläufig unter einer erfolgreichen Persönlichkeit verstehen, dann brauchen wir das auch, jeder von uns. Wir brauchen Freunde. Wir sind nicht dazu geschaffen, als Lonely Cowboy wie Lucky Luke durchs Land zu ziehen, sondern in Beziehung mit anderen unterwegs zu sein. Warum brauchen wir Freunde? Weil wir Ermutigung brauchen. Weil wir Stärkung brauchen und weil wir immer wieder auch Korrektur brauchen. Klingt vielleicht etwas wenig attraktiv, ist aber so. Denken Sie an Uli Hoeneß. Und ich denke manchmal darüber nach, was gewesen wäre, hätte er in seiner Phase, wo er abgedriftet ist, in diesen Graubereich und in diese Spekulationen und in das, was ihn dann in den Knast brachte, hätte er rechtzeitig einen vielleicht nur ganz kleinen Kreis von Vertrauten gehabt, denen er wirklich offen gegenüber hätte sein können, die in sein Leben auch korrigierend hineinsprechen hätten können, dann wäre seine Geschichte anders verlaufen. Oder denken Sie an Carsten Schlöter, sagt Ihnen der Name was? Topmanager, Deutscher, leitete zuletzt die Schweizer Swisscom. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein absoluter Coverboy, Hochleistungssportler, Alpin-Marathon gelaufen, ein Typ vom Hochglanzprospekt runter, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, CEO der Swisscom, mit ungefähr 50 Jahren gab es sich 2013, die Kugel hat sich umgebracht. Und dann steht man da und sieht auf dieses Leben und man kriegt den Mund nicht mehr zu und man denkt sich, wie kann das sein, dass Leute, die offensichtlich äußerlich gesehen so erfolgreich sind, so an ihrem Leben verzweifeln, dass sie zu so radikalen Schritten bereit sind. Und mich verwundert das nicht, weil ich immer wieder erlebe, wie hinter diesen glänzenden Fassaden sich oft Einsamkeit breit macht und Verzweiflung und eben Depression und Niedergeschlagenheit. Und genau aus dem Grund brauchen wir Freunde. Also ein Punkt, ein wichtiger Schlüssel, eine Tür in mehr Freiheit wäre, uns ganz neu in unsere Freunde zu investieren oder sich überhaupt mal die Frage zu stellen, habe ich noch wahre Freunde? Fragen Sie sich das mal. Habe ich noch wahre Freunde? Und gerade die Hochleistungstypen, die in so einem Hochgeschwindigkeitsmodus unterwegs sind und so viele Leute um sich herum haben, haben oft ganz wenige Freunde. Und das ist eines meiner Herzensanliegen, ein Freund zu sein zu Leuten, die in Verantwortung stehen. Und wissen Sie, was eine meiner Fragen ist, ganz einfach, mit denen ich diesen Leuten begegne? Meine Frage ist ganz einfach auf die, wie geht es dir? Wie geht es dir? Und das ist alles. Und ich habe Männer und Frauen, bei denen sitze ich dann in Frankfurt oder sonst wo, in ihren Hochhäusern, in ihren Büros, und die sagen dann zu mir, Johannes, dass du kommst aus dem Bayerischen Wald, stundenlang dich ins Auto setzt, nur mit dieser einen Frage, wie geht's dir, und nicht, weil du etwas von mir willst, das haut mich vom Hocker. Weil wir haben so viele Leute um uns herum, aber keiner begegnet uns im Endeffekt absichtslos. Jeder will was von mir. Entweder sind sie interessiert an meiner Position, an meinem Einfluss, an meiner Kohle oder an sonst irgendwas. Und wonach ist die Sehnsucht da? Nach wohlwollenden, freundschaftlichen Beziehungsfeldern, in denen man ehrlich werden kann, in denen man sich öffnen kann, in denen man selbst sein kann. Und das versuchen wir zu bauen, und ich spüre eine Sehnsucht nach diesen freundschaftlichen Beziehungen. Und ich ermutige Sie, sich ganz neu in Ihre Freunde zu investieren oder sich zu überlegen, wie stelle ich das an, dass ich wieder Freunde gewinne. Und je mehr wir diese Tür zu den Freunden öffnen, desto mehr werden wir in Freiheit aufbrechen. Unser Leitungsteam bei LIFT, dieser Stiftung, wir sind 7 Leute in der engsten Führung, das sind 4 Schweizer und ein Engländer und 2 Deutsche. Wir verstehen uns zuerst als eine freundschaftliche Gemeinschaft, die zusammen unterwegs ist. Nicht als Leute, die To-Do-Listen haben und eine Agenda abzuarbeiten haben, das gibt's dann auch, aber zuerst sind wir als Gemeinschaft unterwegs und unsere Beziehungen sind uns wichtiger als das, was wir tun. Und in aller Regel läuft es draußen in unseren Firmen, in unseren Werken, Organisationen, selbst in den christlichen Gemeinden oft genau andersrum. Es ist zuerst im Zentrum, was muss gemacht werden, die Agenda, die To-Do-Listen, und dann kommen irgendwann die Beziehungen, weil es braucht ja auch Leute dazu, die das machen. Und da muss der Spieß wieder wie umgedreht werden. Also, die Türe zu den Freunden öffnen führt uns in mehr Freiheit. Sind Sie noch dabei? Wir kommen zu Tür Nummer 3. Und das wird Sie jetzt vielleicht etwas überraschen. Das ist die Tür nach links. Das ist die Tür zu unseren Feinden. Sie haben richtig gehört, die Tür zu unseren Feinden. Ich glaube, dass wir die Türe zu Feinden öffnen müssen, wenn wir in mehr Freiheit hineinkommen wollen. Wer sind unsere Feinde? Das sind Leute, die gegen uns sind, Widersacher, die uns Knüppel zwischen die Füße schmeißen, die an unserem Stuhl sägen, die uns das Leben schwer machen. Und jetzt sage ich, diese Türe sollten wir öffnen, das ist doch irgendwie verrückt, ne? Und Sie haben recht, das ist verrückt. Das ist verrückt. Wir sind zu einem verrückten Lebensstil berufen. Und wir sollten die Tür zu den Feinden öffnen. Alles, was ich sage, sage ich auf der Basis, versuche ich mindestens, des christlich-biblischen Menschenbildes. Und wenn man die christliche Lehre zum Umgang mit den Feinden sich mal zu Gemüte führt, dann wird man feststellen, dass das ein zentraler Punkt ist, der das Christentum von allen anderen Religionen massiv unterscheidet, nämlich die Frage, wie gehe ich mit denen um, die gegen mich sind? Und was sagt die Bibel zum Umgang mit den Feinden? Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, und vergebt denen, die euch Unrecht tun. Das ist menschlich gesehen verrückt, und deswegen sage ich immer wieder, wir leben in einem Upside-Down-Königreich als Christen. Die Maßstäbe des Reiches Gottes sind oft ganz anders als das, wie wir geprägt sind. Aber wenn uns das Christentum solche Grundsätze lehrt, dann lehrt sie uns die nicht, um uns zu knechten oder um uns den Spaß zu verderben, sondern um uns kompetenter zu machen fürs wirkliche Leben. Also, es muss etwas dran sein, die Feinde zu lieben. Und ich gebe Ihnen mal 3 Gründe, die dafür sprechen, unsere Feinde zu lieben. Erstens, meine Feinde helfen mir, besser zu werden. Warum? weil durch Widerstand oder sogar durch Anfeindung ich wie trainiert werde zu mehr Souveränität, zu mehr Nächstenliebe und weil es mir helfen kann, Muster zu erkennen in mir, die vielleicht gar nicht gut sind und die vielleicht nie ans Licht kommen, wenn immer nur eitel Sonnenschein ist. Und deswegen sind Feinde wichtig, weil sie uns trainieren, helfen, besser zu werden. Zweitens, die Türe zu den Feinden zu öffnen, ist die einzige Möglichkeit, Veränderungseinfluss zu nehmen. Und ich habe anfangs gesagt, wir sind geschaffen, um zu gestalten. Wenn ich die Tür zu jemandem zumache, dann kann ich nicht mehr Einfluss auf ihn nehmen. Das heißt, ich nehme meine Gestalterrolle in die Passivität. Das bedeutet nicht, dass ich alles mit mir machen lasse. Das bedeutet nicht, dass ich keine Grenzen setze. Es bedeutet vielmehr, dass ich eine innere Haltung entwickle, selbst denen gegenüber wohlwollend, positiv, offen zu begegnen, die eigentlich gegen mich sind. Darum geht's. Ein kleines Beispiel aus meinen Tätigkeiten, und das ist wirklich nur banal, aber trifft das gut. Ich halte ja immer wieder Vorträge, so wie heute Morgen. Und es passiert dann immer mal wieder, nicht so oft, Gott sei Dank, aber ab und zu schon, dass es Leute gibt, die nicht so begeistert sind von dem, was ich sage. Und ich hielt mal einen Vortrag in einer Runde ähnlich wie hier und dann war ich zu Hause und ein oder zwei Tage später bekomme ich eine E-Mail einer Person, die in diesem Vortrag als Zuhörer saß. Und in dieser E-Mail hat mich diese Person dann auseinandergenommen und zerrissen und wurde persönlich und hat mir vorgeworfen, dass ich also keine Kompetenz und auch nicht das erforderliche Alter hätte und sowieso viel zu dumm wäre und das, was ich sagte, wäre alles falsch gewesen und es war einfach nur unmöglich, was ich geliefert habe. Und das ist jetzt noch in dem Sinn banal, weil es ja nur eine Person war, zu der ich an sich gar keine Beziehung hatte. Je enger das Beziehungsfeld, desto schwerer treffen einem dann diese Dinge. Aber trotzdem, diese E-Mail hatte trotzdem das Potenzial in sich, den Tag etwas zu verderben. Und als ich das las, ging mir ein bisschen, ich komme ja aus dem Bayerischen Wald, ne, das Taschenmesser in der Hose auf, sagt man bei uns. Und dann dachte ich, dieser Person schreibe ich jetzt zurück. Und dann fielen mir gleich alle möglichen Dinge ein, die ich ins Feld führen könnte, ne, in meinem Gegenangriff. Und dann kam ich doch zur Besinnung und dachte, stopp, was habe ich gelernt, wenn so schwierige Dinge sind? Ich lasse das mal eine Nacht liegen und gehe morgen nochmal drüber. Ich mache mal gar nichts im Moment und morgen schaue ich es mir nochmal an. Fiel mir nicht ganz leicht, aber ich habe es dann trotzdem geschafft und am nächsten Tag habe ich dann nochmal mit der E-Mail mich auseinandergesetzt und dann kam mir eine verrückte Idee, dass ich auf diese E-Mail nur wohlwollend und positiv reagieren werde. Und dann habe ich mich hingesetzt und schrieb dieser Person und schrieb sinngemäß, also vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung mir schreiben und das fände ich grundsätzlich gut, es ist besser als das nicht zu tun und hintenrum die Messe dann zu wetzen und so weiter. Und dann habe ich sogar ein, zwei Punkte gefunden, wo ich übereinstimmen konnte und das schrieb ich auch der Person und alles andere, wo ich anderer Meinung war, das ließ ich einfach unerwähnt, da bin ich nicht drauf eingegangen. Und dann schickte ich die E-Mail weg und dann dachte ich, das war es jetzt Gott sei Dank und ich will gar nichts mehr hören und sehen davon. Aber das hat nur ungefähr einen Tag gedauert, dann kam wieder eine Retour-E-Mail und ich hatte schon ein bisschen Bammel, die zu öffnen. Und dann habe ich die E-Mail geöffnet und das war die gleiche Person, die mir dann wieder schrieb, plötzlich in einem völlig anderen Ton, mit einer völlig anderen Färbung. Und dann schrieb die Person mir, also sie wäre schon öfter in Vorträgen gesessen und hätte also Redner dann im Nachhinein ein bisschen auseinandergenommen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das so toll gemacht habe. Das hat damit nichts zu tun, es geht ums Prinzip. Aber das hier wäre das erste Mal, dass sie eine Antwort bekommt, nicht des Zurückschießens, sondern des Verständnisses, und sie hätte dieses und jenes sowieso nicht so gemeint und wäre also nochmal dankbar für den Morgen und viele Grüße und ein schönes Leben noch und Wiedersehen. So. Und dann ging mir etwas auf, nämlich genau der Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Hätte ich einfach nur geschossen oder nicht reagiert, Rückzug ist auch eine Art von Angriff, wissen Sie das? Dann wäre kein Veränderungseinfluss geschehen. Und dann wäre das einfach so negativ im Raum gestanden und das hätte mir noch ein paar Tage immer wieder Gedanken und Energie gekostet und der anderen Person wäre es auch nicht so gut gegangen. Aber indem ich versucht habe, die Tür zu öffnen, konnte ich Einfluss nehmen und es hat die ganze Situation entspannt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diese Türe offen halten. Der dritte Punkt, und damit schließe ich dieses Fenster, der dritte Punkt, warum es wichtig ist, dass wir die Tür zu den Feinden offen halten, ist der, dass uns den Feinden zu vergeben hilft, aus dem Opfermodus herauszutreten. Weil ganz viele Menschen bewegen sich, wieder bewusst oder unbewusst, im Opfermodus. Alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Ne? Die gute Nachricht ist, nicht Adam oder Eva oder die Schlange ist schuld, sondern ich bin am Zug. Und unabhängig davon, was mir geschieht, und das ist jetzt in der Theorie leichter gesagt als in der Praxis getan, aber das ändert nichts am Prinzip, unabhängig davon, was mir geschieht, ist immer noch die Frage und die Verantwortung bei mir, wie gehe ich damit um und wie reagiere ich? Ich habe kürzlich vor wenigen Wochen ein ganz bewegendes Interview in der FAZ gelesen mit Eva Moses-Kohr, einer alten Dame, Jüdin, die im KZ Auschwitz mit ihrer Zwillingsschwester für medizinische Versuche von Dr. Mengele missbraucht wurde. Und das war der einzige Grund, warum sie Auschwitz überlebte, weil sie gebraucht wurde für die Experimente. Und ihre ganze restliche Familie wurde in den KZs ermordet. Und sie gab ein Interview in der FAZ und sie sagt in diesem Interview, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was Vergebung für mich bedeutet. Ich habe gemerkt, dass ich die Kontrolle über mein Leben zurückbekomme. Ich war nicht mehr das passive Opfer, sondern eine handelnde Person. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich wütend auf die Welt und sogar auf meine Eltern, die es nicht geschafft hatten, mich vor Auschwitz zu bewahren. Aber Hass und Wut schaden einem selbst am meisten. Durch die Vergebung kann man sich davon lösen. Was wäre also ein praktischer Schritt, diese Tür zu den Feinden in einer guten, gesunden Art und Weise zu öffnen und in mehr Freiheit zu kommen? Ein praktischer Schritt wäre mal, einfach ein weißes Blatt Papier zur Hand nehmen und die Namen der Personen aufschreiben, die mich verletzt haben. Und vielleicht leben die Personen schon gar nicht mehr. Vielleicht war das mein Vater, war das meine Mutter, waren das Vertrauenspersonen aus meiner Kindheit, wie auch immer. Einfach mal Luft ans Herz lassen und Namen aufschreiben derer, und die kommen uns garantiert, die uns verletzt haben. Und Namen der Leute an, wenn ich an die denke, mir heute noch Bitterkeit hochkommt. Und dann können wir beginnen, uns zu entscheiden, zu vergeben. Weil Vergebung ist vor allem ein Willensakt und ein Entscheidungsakt. Und es gibt manche Fälle, da braucht es eine gewisse Heilungszeit, bis ich an den Punkt kommen kann, mich zu entscheiden, zu vergeben. Aber ganz oft vergeben wir nicht einfach, weil wir nicht wollen. Und indem wir nicht wollen, kleben wir wie an der anderen Person, die an uns schuldig geworden ist. Und wenn wir an jemandem kleben, macht uns das dann freier oder unfreier? Das ist eine rhetorische Frage, ne? Macht uns unfreier. Was wollen wir? In mehr Freiheit aufbrechen. Wir sind für die freie Wildbahn gemacht. Und Vergebung ist ein wichtiger Schlüssel, und das heißt, die Tür zu den Feinden zu öffnen. Nochmal, nicht damit jeder mit uns machen kann, was er will. Das ist auch keine Frage von Schuld oder Nichtschuld. Es geht einfach darum, um meine innere Haltung. Ich möchte möglichst in Freiheit und Souveränität kommen. Und deswegen ist es wichtig, diese Türe zu öffnen. Tür Nummer 4, das ist die Tür nach unten, das ist die Generationentür, die Generationentür. Denken Sie mal an drei einzelne Fäden, die zusammen zu einer Schnur verwoben werden. Und diese drei Fäden stehen für drei Generationen. Die Väter-Mütter-Generation, die ältere Generation, dann unsere Generation, die Generation derer, die jetzt vor allem in Verantwortung sind, die die Last des Landes auf den Schultern haben, die Unternehmen führen und Bereiche führen und Kinder großziehen und alle möglichen Verantwortlichkeiten eben in der Hand haben. Und der dritte Faden ist die dritte Generation, die Generation unserer Kinder, die nachwachsende Generation. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der diese drei Fäden verwoben werden müssen, damit die Schnur nicht reißt. Wir leben in einer Zeit, wenn wir bestehen wollen in all den Herausforderungen, in denen wir stehen, in all den Spannungsfeldern, in all der zunehmenden Komplexität, dann brauchen wir, glaube ich, eine Öffnung unserer Generationentür. Das heißt, eine Öffnung der Tür zu meiner Vorgängergeneration und zu meiner nachfolgenden Generation. Was meine ich damit? Stellen Sie sich einfach mal die Frage, bin ich mit meinem Vater oder mit meiner Mutter versöhnt? Unabhängig davon, ob die noch am Leben sind oder nicht. Bin ich mit meinen Kindern versöhnt? Und sind meine Kinder mit mir versöhnt? Sind sie auch mit dem versöhnt, was ich beruflich zum Beispiel mache? Ich habe dieses Thema mal in einem Vortrag, in einem Seminar adressiert und da saß ein Unternehmer-Ehepaar und ich sagte, es ist wichtig, dass wir in den Generationen, aber natürlich auch als Ehepaar, versöhnt sind miteinander, auch versöhnt sind mit dem, was der Partner macht. Und ich stellte dann die Frage, ist Ihre Frau versöhnt mit dem, was Sie beruflich machen? Und die Frau begann einfach nur zu lachen. Also kein positives, freudvolles Lachen, sondern irgendwie ein resigniertes Lachen, so nach dem Motto, endlich kommt mal das Thema zur Sprache, an dem ich schon lange leide und hänge. Versöhnung führt uns in die Freiheit. Wir brauchen eine Versöhnung der Generationen. Und ich habe in der Bibel, die lese ich immer mal wieder gerne, für mich das entscheidende Life-Management-Book, einen Vers entdeckt, der mich besonders zu dem Thema angesprochen hat. Und da heißt es im Buch der Prediger, das ist eines der sogenannten Weisheitsbücher, also wenn wir uns Weisheit aneignen wollen, Lebenskompetenz, dann ist es gut, da mal reinzuschauen. Da heißt es, und den Vers kennen wir vielleicht, ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht. Und darum geht's. Und ich habe das selber wieder in meiner Geschichte und in meiner Familie erlebt, beziehungsweise bin dabei, das zu erleben. Ich habe an sich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und sie sind meine Eltern und sie sind auch enge Freunde. Und trotzdem gab es immer wieder Situationen, mein Vater ist ein bisschen ähnlich wie ich, so ein Alpha-Tier, es gab immer wieder Situationen, wo wir im Lauf der Jahre, weil wir über bestimmte Themen diskutiert haben, wie zusammengerauscht sind. Und dann spürte ich oft schon in der Diskussion, zuerst geht es um eine Sachfrage und dann wird es ein bisschen emotional und dann kommen persönliche Dinge rein und irgendwann ist die Diskussion dann am Explodieren und dann wird ein Haufen Staub aufgewirbelt und dann wird sogar persönlich verletzend und dann ist alles viel mehr destruktiv, als es noch bringt. Und das geschah immer mal wieder. Und ich hatte in mir den Wunsch, dass sich das verändert. Und das wollte ich aufrichtig, aber irgendwie gab es trotzdem immer mal wieder so Zusammenstöße. Und dann kam ich an den Punkt, dass ich merkte, ich muss eine Entscheidung treffen in mir, in meinem Herzen. Und ich habe mich entschieden, dass ich meinen Vater nicht nur als Leiter oder als Unternehmer oder Geschäftsmann sehe, weil auf der Ebene habe ich dann mit ihm diskutiert und dann wurde es irgendwann persönlich, weil Vater-Sohn-Beziehungen haben sowieso immer eine besondere Sprengkraft, sondern ich entscheide mich, ihn als meinen Vater zu sehen. Und es geht mir nicht mehr darum, in der Sache Recht zu haben, weil das stand eigentlich dahinter, ne? Bei ihm, aber bei mir noch viel mehr. Ich wollte ja Recht haben. Und ich verzichte mal auf das Recht, Recht zu haben und ich will ihn als Vater annehmen, als Vater sehen und als Vater ihm begegnen. Und dann habe ich mich entschieden, möglichst immer positiv ihm gegenüber zu erwähnen, wofür ich wirklich dankbar bin. Also, wenn man da dann drüber nachdenkt, kommen jede Menge Dinge. Ich bin dankbar dafür, dass du 8 Kinder großgezogen hast. Wer macht das in der heutigen Zeit? Für all den Einsatz, den ihr in uns investiert habt. Ich bin dir dankbar, dass du ein Fundament gelegt hast, auf dem wir als Kinder aufbauen können. Ich bin dir dankbar für dieses und jenes. Und das habe ich begonnen auszusprechen. Ganz banale Dinge. Danke, dass du das Haus so schön gestaltet hast, in dem wir leben. Danke, dass der Garten so schön ist und so weiter und so fort. Und wissen Sie, was passierte? Über die Wochen, über die Monate ist in unserer Beziehung was passiert. Wir kamen auf eine Herzlichkeit, die wir vorher trotz allem gutem Verstehen so weit nicht hatten. Und das ist ein Schritt in meinem Prozess, diese Generationenfäden zusammenzudrehen und eine starke Schnur draus zu formen, die mir wieder das Standing gibt, das Fundament gibt, für die Aufgaben, in denen ich stehe. Also lassen Sie uns die Generationentür öffnen. Überdenken Sie mal die Beziehung zu der Elterngeneration, zu der Kindergeneration. Und wenn wir hier in mehr Versöhnung und Einheit hineinkommen, dann wird uns das in mehr Freiheit und Lebensqualität führen. Wir kommen zur Tür Nummer 5. Das ist die Tür nach vorne und das ist die Zukunftstür. Das ist die Tür in die Zeit hinein, die noch vor uns liegt. Weil Zukunft ist per Definition die vor uns liegende Zeit. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Zukunft ist ein wunderbares Wort. Ne? Jeder von uns hat noch Zeit vor sich. Ist das nicht genial? Wir wissen nicht, wie lange, aber dass wir noch bestimmte Zeit haben, ist klar, sonst säßen wir nicht hier. Und diese Zeit, die können wir gestalten. Also Zukunft ist formbar und gestaltbar und das macht sie so spannend und so gut, finde ich. Und Os Guinness, ein irischer Philosoph, er sagt, es gibt zwei Arten von Freiheit. Die Freiheit von etwas, erstens, und die Freiheit zu etwas, zweitens. Und das erste ist die negative Freiheit, nicht negativ, weil sie schlecht ist, sondern negativ, weil, wenn man an eine Skala denkt, uns diese Freiheit von -3 oder -5 auf 0 bringt. Die Freiheit von etwas. Ich habe einige Beispiele genannt, also Prägungen, Verletzungen. Wenn ich das ablege, dann werde ich von etwas frei und ich komme, bildlich gesprochen, von minus auf 0. Aber 0 ist nicht genug. 0 ist nur die Ausgangsbasis für die zweite Art von Freiheit, nämlich die positive Freiheit, die Freiheit zu etwas, die Freiheit zu gestalten, die Freiheit, mein Leben auszurollen, das mir und meinem Strickmuster und meinen Talenten und meinen Stärken und meinem Potenzial entspricht. Die Freiheit, gestalterisch tätig zu sein. Und darum geht es in dieser Tür Nummer 5, die Freiheit nach vorne, nämlich in unsere Zukunft. Und ich sage immer, unsere Zukunft ist wie ein Garten. Und jedes unserer Lebensbereiche ist wie ein Beet in diesem Garten. Und wir sind, jeder von uns, wir sind Gärtner. Und das sollte uns nicht überraschen, weil das war schon immer so. Wenn man ganz an den Anfang in den Schöpfungsbericht der Bibel hineinsieht, dann wird man feststellen, dass Gott den Menschen gemacht hat und ihn in ein Stück Land gesetzt hat, damit der Mensch dieses in der Partnerschaft mit Gott und aus Gott heraus kultiviert, entwickelt, gestaltet, verändert, ausrollt, expandiert, Wachstum hervorbringt. Also wir sind schon immer eigentlich Gärtner. Und jetzt frage ich Sie mal, wenn Sie an den Garten denken, haben die meisten von uns zu Hause, was ist das Einzige, das automatisch wächst im Garten? Also ich tue gar nichts und es wächst trotzdem, ob ich es will oder nicht. Was ist das? Genau, Unkraut. Unkraut kommt automatisch und das Gleiche gilt im persönlichen Leben. Wenn ich nichts tue, wenn ich passiv bleibe, wenn ich meine Gestalterrolle nicht einnehme, dann ist es nicht so, dass nichts wächst, es wächst schon was, aber meistens Dinge, die uns nicht so gefallen, Unkraut. Jedes kultivierte Wachstum aber braucht proaktives Einnehmen der Gärtnerrolle. Und das ist unser Job. Und darum geht's. Und deswegen sollten wir den Spaten und die Gießkanne in die Hand nehmen und mal über unsere Beete gehen und schauen, wo sind gute Pflanzen, die will ich kultivieren, wo entwickeln sich Dinge gut, wie sieht's in meiner Ehe aus, mit meinen Kindern, auf meine Karriere bezogen, mit meinen Freunden, Dinge, die ich erwähnt habe. Und wo gibt es vielleicht Unkraut, das ich mal ausreiße, damit das Beet weiter kultiviert wird? Es geht also darum, Führung zu übernehmen, das Jammern aufzuhören und aus dem Opfermodus auszusteigen. Das ist die Voraussetzung, dass wir gestalten können. Reinhard Sprenger, die Financial Times nennt ihn den einzigen deutschen Management-Guru, der diesen Titel verdient. Reinhard Sprenger sagt, Leiden ist leichter als Handeln. Und ich finde, er hat recht. Und ganz oft leiden wir, anstatt zu handeln. Und ganz oft richten wir uns in unserem Käfig, in unserer Box, um beim Bild des Löwen zu bleiben, komfortabel ein und haben vergessen, dass wir eigentlich für außerhalb, für die freie Wildbahn geschaffen sind. Leiden ist leichter als Handeln und es geht darum, wieder mehr ins Handeln zu kommen. Ganz oft bin ich mit Leuten unterwegs, die jammern über die Umstände und über den schwierigen Job und über dieses und jenes und darüber vergessen, dass letztendlich wir es sind, die Akzente setzen sollen. Und ich stelle Ihnen mal eine Frage. Glauben Sie, dass es Sachzwänge gibt? In denen sind wir ja gefangen, ne? Die ganzen Erwartungshaltungen und die Verbindlichkeiten und die Aufgaben und die Sachzwänge. Und ich frage dann manchmal provokant, gibt es denn Sachzwänge? Und ich behaupte, es gibt keine Sachzwänge. Gibt es nicht. Und wenn Sie bisher mit einem Sachzwang bestimmte Dinge argumentiert haben, dann hören Sie das auf. Es gibt keine Sachzwänge. Es gibt höchstens Menschenzwänge, die machen wir uns dann selber. Weil indem ich einen Sachzwang für ein bestimmtes Verhalten oder für einen bestimmten Lebensstil, für eine bestimmte Art zu leben vorführe, als Argument bringe, dann entschuldige ich damit nur mein nicht vorhandenes Handeln und verändernde Situation. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich lade Sie ein in der Fragerunde, wenn Sie wollen, können wir dem Thema auf den Grund gehen. Nennen Sie mir einen Sachzwang, der wirklich Sachzwang ist und ich werde den Gegenbeweis antreten, dass es keine Sachzwänge gibt. Worum es geht, ist nicht zu verleugnen, dass es bestimmte Verantwortlichkeiten gibt und schwierige Umstände, in denen wir sind, aber allzu oft entschuldigen wir eigenverantwortliches Handeln damit, dass wir alles auf den Sachzwang abschieben. Der Punkt ist zu erkennen, dass immer letztendlich ich entscheide, ob ich mich in eine Situation begebe oder nicht. Und unser Leben, so wie es heute ist, Ihr Leben, mein Leben, ist vor allem ein Resultat der Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit bisher getroffen haben. Und wenn ich Leben zukünftig verändern will, dann beginnt das vor allem mit Entscheidungen, mit proaktivem, gestalterischem Handeln und Tun. Es geht mir darum, uns mal bewusst wieder zu machen, wir sind nicht ausgeliefert. Wir sind keine Opfer, sondern wir sind für die freie Wildbahn geschaffen und wir können Dinge verändern, auch wenn es manchmal zugegebenerweise vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber eigentlich sollte das eine befreiende Botschaft sein. Wir sind nicht ausgeliefert. Sie sind nicht ausgeliefert. Ihr Platz, mein Platz, ist nicht der Käfig, sondern die freie Wildbahn. Die fünfte Tür öffnen, die Zukunftstür, nicht sich treiben lassen, nicht gelebt werden, sondern proaktiv gestalten. Ein Beispiel dessen, was wir bei LIV mit Führungskräften machen, ist ein Angebot von vielen. Wir nennen das Wohltutage für Führungskräfte. Und das ist ein viertägiges Format im Bayerischen Wald, wo wir in einem kleinen Kreis von Führungskräften zusammenkommen, um gemeinsam zu wandern, um gemeinsam gute Kaminabende zu haben, um gemeinsam auszutauschen, gut zu essen. Also kein Seminar im herkömmlichen Sinn, sondern viel besser ein Time-out, eine Krafttankstelle, ein geschützter Raum für Geschäftsleute, um unter ihresgleichen mal, ich nenne das immer, ein bisschen Luft ans Herz zu lassen. Mal wieder den Duft der freien Wildbahn riechen, mal wieder ein bisschen Kind im Manne sein, denken Sie an John Eldridge, mal ein bisschen wieder aus der Box des Operativen, was täglich um mich herum ist, ausbrechen und ein bisschen verrückt sein. Ich glaube, wir brauchen verrückte Leute, viel mehr, als wir sie bisher haben. George Bernard Shaw sagte mal, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Schaut euch mal an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und ich finde, da ist was dran. Also diese Tage, diese Wohltutage sind so eine Plattform für Vielbeschäftigte, mal das eigene Leben ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Und mal zu überlegen, wir haben da eigene Tools entwickelt, wie kann ich den Flug meines Lebens und die verschiedenen Lebensbereiche wie in einem Cockpit im Flieger etwas übersichtlich vor mir haben, damit ich möglichst ans Ziel komme, an das ich möchte. Weil das ist die große Herausforderung, das wissen Sie, für die Vielbeschäftigten, dass wir die Balance behalten, dass nicht ein Lebensbereich, oft ist, dass die Karriere dann so groß wird im Laufe der Zeit, dass alle anderen Lebensbereiche, Ehe, Familie, Partnerschaft, Freundschaften, eigene Bedürfnisse, Hobbys, Sport, darunter erdrückt werden. Und da braucht es Tools, die uns helfen, dass wir den Flug ganzheitlich im Blick haben. Und darum geht's. Und da kommen dann immer mal wieder Leute. Dr. Flor war vor kurzem mit dabei. Und wir verbringen die Tage zusammen. Und das ist so ein Tool, um etwas, diese Tür zu öffnen nach vorne, die Gestaltertür, und sich Gedanken zu machen, wo stehe ich heute und welche Akzente möchte ich vielleicht setzen, um bestimmte Dinge in meinem Leben zu verändern. Einfach eine Bestandsaufnahme zu machen, einen Aktivitäten-TÜV mal zu machen. So wie wir das Auto immer mal wieder zum TÜV fahren und es auf den Prüfstand muss, so machen wir das mit unserem Leben. Und dann schauen wir mal, ob alles richtig läuft, dann ist das super, wir gewinnen in jedem Fall. Oder ob ich vielleicht feststelle an der einen oder anderen Stellschraube, soll ich ein bisschen was drehen und verändern. Und dann gibt uns das die Gelegenheit dazu. Also lassen Sie uns die Zukunftstür öffnen und uns bewusst machen zunächst mal, wir sind Gestalter unseres Lebens. Ich bin kein Opfer, sondern ich bin dazu geschaffen, die Dinge in die Hand zu nehmen, positiv zu verändern und mein Leben zu gestalten. Und das bringt mich zur Tür Nummer 6. Das ist die Tür nach oben. Das ist die Tür zum Himmel. Ich glaube, wenn wir wirklich in Freiheit hineinkommen wollen, dann müssen wir die Tür zum Himmel öffnen. Und ich sage Ihnen mal etwas, und das ist mir jetzt egal, ob Sie es glauben oder nicht. Ne? Ich sage es einfach mal, weil ich davon überzeugt bin, wir sind geschaffen, Sie und ich, um in Beziehung zu Gott und aus der Beziehung zu Gott zu leben. Das ist unsere originale, ursprüngliche Bestimmung, unser originaler Zustand. Und ich glaube, dass wir erst dann, wenn wir in unser originales Design kommen, wirklich in die Freiheit kommen. Ich bin überzeugt davon, dass ein Geschöpf erst dann, wenn sie sich dem originalen Design unterordnet, wirklich frei wird. Und das klingt jetzt ein bisschen wie ein Widerspruch. Ich muss mich etwas unterordnen, was ja per se ein bisschen Abhängigkeit und Unfreiheit bedeutet, um wirklich frei zu werden. Denken Sie mal an den Fisch. Wann ist der Fisch am freiesten? Im Wasser. Das heißt, er muss sich dem Kontext unterordnen, für den er geschaffen wurde. Jetzt könnte der Fisch hergehen und sagen, ich nehme mein Leben selber in die Hand und ich versuche mein Glück an Land, ich bin ja frei, dann kann er das tun, aber was wird passieren? Er wird draufgehen dabei. Warum? Weil er sich außerhalb seines originalen Kontextes bewegt. Und das Gleiche beim Löwen, für die freie Wildbahn gemacht. Wann ist er wirklich frei? In der Savanne, als König der Tiere. Und das Gleiche gilt für uns. Für was sind wir geschaffen? Um in Beziehung und aus Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, zu leben. Und ich behaupte aus voller Überzeugung, erst dann, wenn wir in diesen originalen Zustand zurückkommen, werden wir wirklich frei. Es braucht also eine Unterordnung unter unser originales Design, wenn wir in wirkliche Freiheit hinein wollen. Was passiert, wenn wir nicht in unseren originalen Zustand kommen? Wir laufen mit einem Mangel durchs Leben, ein Mangel in unserem Herzen, ein Mangel an Liebe, an Annahme, an Geborgenheit, an Bestätigung und all unsere Statussymbole, all das Kindergezeugs, mit dem wir so prahlen und angeben, das dient nur dazu, unsere Mangel zu stillen. Und ich komme immer mehr dazu, es ist ein Prozess, aber ich komme immer mehr dazu, dass ich völlig unbeeindruckt bin vom Status und von äußerlichen Dingen einer Person, der ich begegne. Das ist alles gut und recht, ich bin für die schönen Dinge, aber ich weiß eines, dass sie unser Herz nicht stillen können. So wie der Brocken Fleisch den Löwen nicht stillen kann, so wie die Gehaltserhöhung unser Herz nicht stillen kann, wir sind für mehr geschaffen als für diese Dinge. Und jetzt schließe ich den Kreis etwas zu dem, was ich am Anfang sagte. Ich habe gesagt, es wird kein Geschöpf geboren mit einer Sehnsucht, für die es keine Befriedigung gibt. Und wenn in uns eine Sehnsucht nach mehr Lebensqualität, nach mehr Freude, nach mehr Sinn, nach mehr Erfüllung ist, dann gibt es dafür auch einen Ort, wo das gestillt werden kann. Und wenn wir festgestellt haben, und das schätze ich an den Reichen, die haben oft festgestellt, die materiellen Dinge, die bringen es nicht wirklich. Ne, schön, wenn man sie hat, ist nice to have, aber erfüllt nicht wirklich unser Herz. Und wenn wir feststellen, dass das, was bisher meine Sehnsüchte nicht gestillt hat, dass ich eben noch mit diesem Mangel unterwegs bin, dann wäre die richtige Lösung, den Ort zu finden, wo dieser Mangel gestillt wird. Und das ist genau diese sechste Tür, die Tür zum Himmel, die Verbindung zum Vater, zu dem Gott, der mich geschaffen hat, um in meinen originalen Zustand zurückzukommen. Weil wahre Freiheit beginnt wo? Sie beginnt in uns. Stimmt's? Sie beginnt in uns. Hat nicht so sehr mit äußerlichen Freiheiten etwas zu tun, sondern mit innerlichen Freiheiten. Os Guinness, ich habe ihn erwähnt, er nennt es das goldene Dreieck der Freiheit. Er sagt, es sind drei Voraussetzungen wichtig, dass Freiheit möglich ist. Erstens, Freiheit muss erobert werden. Zweitens, Freiheit braucht eine Verfassung, einen Kontext. Das ist, was du, Gernot, anfangs zitiert hast. Und drittens, und das ist im Endeffekt das Entscheidende, es braucht einen Geist der Freiheit. Und wenn man sich diese drei Aspekte überlegt, dann wird klar, warum der arabische Frühling nicht funktionieren konnte. Weil dort zwar Freiheit erobert wurde, ansatzweise mindestens durch die Leute, die auf die Straße gingen, durch Regime, die gekippt wurden. Freiheit wurde ein Stück weit erobert, aber was war nicht da? Es war kein Rahmen, kein Schutzrahmen, keine Verfassung dafür Freiheit. Und vor allem, es war der Geist der Freiheit nicht da. Und wenn der Geist der Freiheit nicht weht, und der muss in jedem einzelnen Menschen wehen, das muss jede Generation wieder neu für sich entdecken, wenn dieser Geist der Freiheit nicht da ist, dann funktioniert Freiheit nicht. Dann ist es höchstens ein Aufbruch und dann zackt es in sich zusammen. Und manchmal ist es am Ende schlimmer wie am Anfang. Das kann man in einigen Ländern des Nahen Ostens deutlich beobachten. Und das Gleiche gilt von der Makroebene heruntergebrochen auf die Mikroebene meines persönlichen Lebens. Ich kann Freiheit mir erobern, ich kann Karriere machen, ich kann Geld verdienen, ich kann ausbrechen, vermeintlich aus dem Hamsterrad, um zu tun, was ich will. Aber wenn der Geist der Freiheit nicht in mir weht, dann bleibt das alles Stückwerk und irgendwann sackt es in sich zusammen. Woher kommt dieser Geist der Freiheit? Er kommt von Gott, dem Vater, vom Schöpfer, der diesen Geist in uns liebend gerne hineingibt. Und deswegen glaube ich, dass die Sache erst dann rund wird, wenn wir bis zur sechsten Türe durchgehen und diese Türe öffnen. Ich frage Sie mal, das stelle ich Leuten immer wieder, diese Frage, wer bist du denn, wenn dein Titel weg ist, wenn dein Job weg ist, wenn deine Kohle weg ist, wenn die Statussymbole weg sind, was bleibt dann von dir über? Das ist ein Grund, warum arbeitslose Manager oder Manager, die dann irgendwann in Pension gehen, oft so arme Hunde sind, weil ihre ganze Identität, all das, womit sie sich bisher identifiziert haben, wie wegbricht. Und wenn dann der Geist der Freiheit nicht da ist, der Geist des Lebens, der in uns wehen muss, der nur von Gott kommen kann, dann haben wir früher oder später ein kleines oder größeres Problem. Also wer bist du, wenn all das weg ist, was dich bisher äußerlich ausgemacht hat? Und ich bin selber auf diesem Prozess und auf diesem Weg, diese innere Freiheit mehr und mehr zu entdecken. Und ich wusste nicht, wer ich bin, wenn all das weg ist in den vergangenen Jahren. Und ich habe oft versucht, durch übertriebene Härte und durch Arroganz und durch stolzes Auftreten diesen Mangel zu überdecken, der im Endeffekt in mir war, nämlich dieser Schrei nach Freiheit, nach Leben, der Schrei nach dem Vater im Endeffekt. Und meine Frau sagt heute zu mir, wir sind immer noch jung, aber trotzdem auch schon jetzt fast 17 Jahre verheiratet. Meine Frau sagt zu mir, Johannes, wenn ich dich so anschaue und wenn ich dich vergleiche mit der Zeit, als wir geheiratet haben, du wirst immer freier, du wirst immer lockerer, es wird immer fröhlicher. Und ich sage dann, ja, das stimmt wirklich. Ich bin da dankbar dafür, nicht weil das wir so gut können oder wir so toll sind, sondern weil wir uns entschieden haben, uns auf diesen Weg aufzumachen, diese Türen in unserem Leben zu öffnen. Ich schließe mit einem bemerkenswerten Statement, einer Kernaussage von Jesus im Neuen Testament der Bibel, nachzulesen im Johannesevangelium 14. Kapitel. Da sagt Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für eine Person, die sowas sagt. Entweder der Typ ist völlig verrückt oder er ist das, was er zu sein behauptet, nämlich Gottes Sohn. Dazwischen gibt es keine Möglichkeit. Und wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, Jesus war ein toller Mensch und ein großer Morallehrer, aber eben nicht Gott, dann sage ich, vergiss den Quatsch. Das kann nicht sein. Wenn man die Kernaussagen Jesu über sich selbst sich zu Gemüte führt, dann gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Einer für die Klapsmühle oder einer für den Thron. Und dazwischen gibt es nichts. Und jeder Mensch, Sie und ich, muss für sich entscheiden, wer Jesus für ihn ist. Der Verrückte, dann lassen Sie ihn uns schnell zur Seite tun, dann würde ich mich auch nicht weiter damit auseinandersetzen. Oder er ist wirklich der, der er zu sein behauptet. Und wenn er das ist, dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Dann kann ich nicht weiterleben wie bisher. Dann kann ich Jesus nicht einen Raum in meinem schönen Lebenshaus anbieten und sagen, dich stecke ich jetzt hier noch rein und wenn mir danach ist, dann setze ich mich ein bisschen mit dir auseinander. Das geht nicht, das wäre der Morallehrer. Wenn er wirklich der ist, der er zu sein behauptet, nämlich Gottes Sohn, der gekommen ist, um sein Leben zu geben, damit wir ins wirkliche Leben, in die Freiheit kommen können, dann fordert uns das heraus, eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen ihn und unser Leben nach ihm auszurichten. Wir kommen nicht billiger weg. Und gleichzeitig gibt es keine größere Chance, in die wahre Freiheit aufzubrechen. Und ich möchte Sie ermutigen, öffnen Sie diese Tür zum Himmel. Überdenken Sie mal Ihre Gottesbeziehung und entscheiden Sie sich vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu, sich Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist zu öffnen und ihr Lebenskonzept mal völlig auf den Prüfstand zu stellen und diese 6 Türen zu öffnen und in die Freiheit aufzubrechen. Das ist meine Ermutigung an Sie. Das ist, was mir auf dem Herzen liegt. Und wenn wir diese Türen öffnen, wissen Sie, was dann passiert? Dann passiert das, was auf dem nächsten und letzten Bild kommt. Dann brechen wir in weites Land auf. Vera, vielleicht kommt dir das bekannt vor, das ist ein Bild, das ich während unserer Zeit in Namibia aufgenommen habe. Und das hat mich fasziniert. Wir standen da und diese Weite, Gernot, du hast das von Amerika erwähnt, diese Weite, für die wir eigentlich geschaffen sind, das ist die Savanne, in die der Löwe gehört, nicht in den Käfig. Und das ist die Weite, in die wir gehören, nicht in den Käfig. Und mit diesen 6 Türen öffnen wir Stück für Stück diese Dimension. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, sie etwas anzustupsen und dahingehend zu ermutigen. Wissen Sie, was interessant ist? Wenn man diese 6 Türen anschaut, dann sind 5 Türen davon Beziehungstüren. Und nur eine Tür ist eine Handlungstüre. Versöhnung mit meiner Geschichte ist Beziehung zu mir selber. Versöhnung mit meinen Freunden ist Beziehung zu anderen, mit meinen Feinden Beziehung zu anderen, Generationen Beziehung, Beziehung, Gott Beziehung. 5 Türen Beziehung, eine Türe Handeln. Und das ist ein gutes Bild, worum es im Leben eigentlich geht und was uns wirklich handlungsfähig macht, das sind nämlich unsere Beziehungen. Ich glaube, und damit schließe ich, wir brauchen einen klaren Durchblick. Weil was die Welt uns als Freiheit suggeriert, führt im Endeffekt in die Unfreiheit. Leben nach dem Lustprinzip, Schrankenlosigkeit, Selbstsucht, das sind die Werte, die die Welt propagiert, nach der wir glücklich werden sollen. Aber was passiert, wenn wir ihnen folgen? Wir werden nicht glücklich, wir werden unfrei. Und das, was die Welt als unfrei deklariert, nämlich Leben mit Gott und in den göttlichen Ordnungen und aus der Beziehung zu ihm, das führt uns letztlich tatsächlich in die Freiheit. Ich glaube, Jesus Christus ist der letztendliche Weg in die Freiheit. Die Freiheit ruft und die Frage ist, wie wir darauf antworten. Und in diesem Sinn danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine große Freude, dass ich hier sein durfte, immer noch hier sein darf und ich bin gespannt auf Fragen, die vielleicht kommen. Und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft ab heute offene Türen und dieses weite Land, für das wir geboren wurden. Vielen Dank.